Thomas Prinzler im Studio. Willkommen. In der kommenden Viertelstunde nehme ich Sie mit auf eine Reise durch das Universum, zu den Planeten unseres Sonnensystems und darüber hinaus zu weißen Zwergen und schwarzen Löchern. Unser Reisebegleiter ist der Astroteilchenphysiker Michael Büger, jetzt bei mir im Studio. Willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich war noch niemals auf Saturn, heißt Ihr gerade erschienenes Buch. Damit ist klar, Sie sind nicht nur Physiker, sondern auch Autor. Ich war auch noch nicht auf Saturn. Warum sollte ich sein wollen?
Ja, das haben wir natürlich mit der gesamten Menschheit gemeinsam. Niemand ist jemals dort gewesen. Das Saturn-System ist für mich so ein schönes Beispiel für einfach einen spannenden Ort, wo viel los ist. Wir haben diesen großen Gasplaneten Saturn mit seinen faszinierenden Wolken und Stürmen. Drumherum sind diese wunderschönen Ringe aus Wassereis. Und dann hat der Planet auch noch Monde, die ganz verschiedene Eigenschaften haben. Einer davon der Mond Titan mit einer eigenen Atmosphäre, wo der Wind weht. Also es ist einfach ein wahnsinnig spannender Ort. Und da mal rumzufliegen, das ist einfach eine tolle Vorstellung.
Gut, Sie nehmen den Leser mit auf diese Reise. Also Saturn ist sozusagen ein Punkt. Was sind noch so faszinierende Himmelskörper für Sie?
Ja, es geht los bei uns im inneren Sonnensystem sozusagen, in der Nachbarschaft. Da haben wir natürlich auch den Planet Mars, der von sehr vielen robotischen Sonden besucht worden ist schon, der einfach eine Faszination ausübt, weil er der Erde einigermaßen ähnlich ist, aber doch ziemlich anders in entscheidenden Punkten. Und dann geht's noch weiter hinaus. Wir haben natürlich die Sonne als unseren Stern vor der Haustür, aber wenn man in den Himmel schaut, sieht man auch sofort, es gibt noch jede Menge anderer Sterne. Was haben die gemeinsam? Was unterscheidet die? Wie funktioniert ein Stern überhaupt? Das wird in der Geschichte dann auch noch mit angeschaut und dann geht es noch weiter hinaus. Ja, die ganzen Sterne, die wir um uns herum sehen, die bilden unsere Milchstraße, unsere Galaxie und selbst davon gibt es noch ganz viele andere und das alles zu erforschen, was man auch da drin noch findet. Wie gesagt, die weißen Zwerge, schwarzen Löcher, roten Riesen, das alles wird so ein bisschen vorgestellt und so ein bisschen auch auf amüsante Weise dann sozusagen präsentiert.
Wenn wir eine Reise unternehmen und wir haben jetzt ja nur 15 Minuten, was ist für Sie außer Saturn der spannendste Ort im Universum? Und ich frage Sie gleich, wie ein Stern funktioniert und ein schwarzes Loch. Aber was ist so der spannendste Ort?
Ich würde sagen, es wäre die Oberfläche von einem sogenannten Exoplaneten. Exoplaneten sind solche, die nicht um unsere Sonne kreisen, wie die wir hier kennen, sondern um andere Sterne. Das heißt, man hätte einen Ort, der eine Oberfläche hat, wo man drauf stehen kann. Und man schaut auf den Stern, auf die Sonne sozusagen und es ist ein anderer Stern. Es gibt Sterne in tatsächlich anderen Farben. Es könnte ein roter Stern sein oder ein blauer, den man dort im Himmel sieht. Und es ist sogar bekannt, dass es Doppelsternsysteme gibt, die Planeten haben. Das heißt, man könnte wie in Star Wars auf einem Planeten stehen und die beiden Sonnen beim Untergang betrachten. Solche Vorstellungen auf einem anderen Himmelskörper zu stehen, das ist für mich mit das Spannendste auf jeden Fall.
Und dann könnte man dort ja auch noch sogenannte habitable Zonen finden, also sprich Planeten, die Lebewesen auf sich haben, vielleicht auch intelligente Lebewesen auf sich haben. Glauben Sie dran?
Es gibt diesen schönen Satz aus dem Film Contact, den ich sehr liebe, wenn das Universum ganz allein von der Menschheit bevölkert wäre und alles andere leer, das wäre eine fürchterliche Platzverschwendung. Es gibt so wahnsinnig viele Sterne, Galaxien und wie wir inzwischen wissen und sehr plausibel uns überlegen können, auch so viele Planeten, dass ich es für schon statistisch fast ausgeschlossen halte, dass wir die einzigen sind. Die spannende Frage ist aber, wie könnten wir es mitbekommen oder wie könnten die anderen mitbekommen, dass es uns gibt? Wie die Information breitet sich im Universum nur begrenzt aus, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit. Wie lange würde es dauern, bis wir ein Signal von woanders erhalten? Diese Fragen finde ich wahnsinnig spannend.
Diese Frage ist zumindest in der Science Fiction geklärt und gelöst. Es ist ja gerade wenige Tage her, da feierte die wohl bekannteste Science Fiction Serie Geburtstag, den 50. Star Trek, die Sternenreise des Raumschiffs Enterprise und anderer. Im Sommer hatte der 13. Kinofilm Premiere, der 14. ist in Planung, hunderte Fernsehfolgen begeisterten das Publikum. Sind Sie eigentlich Trekkie?
Ja, mich hat das auch wahnsinnig begeistert. Ich bin die Generation Das nächste Jahrhundert, so hieß die Serie ja. Das heißt, nicht Captain Kirk war mein erster Kontakt mit Star Trek, sondern Captain Picard, ja, der besonnene, vaterhafte Raumschiffkommandant und diese aufgeklärte Gesellschaft, die versucht, ohne Gewalt und Armut zu leben, das gepaart dann mit dem Raumschiff-Abenteuer, das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert.
Captain Picard, der Friedvolle, dennoch hat es dort immer Kriege gegeben, immer Auseinandersetzungen, immer Angriffe gegeben. Aber das ist wahrscheinlich der Dramaturgie einer Serie geschuldet.
Ja, das macht natürlich auch, ne, man will ja eine Action-Geschichte, man hört ja gerne, wenn es irgendwo knallt und rumpelt und dann kommt ein romulanisches Raumschiff aus dem Nichts, was macht man jetzt? Aber tatsächlich einfach diese ganze Szenerie, wo findet sich die Menschheit, wie geht man miteinander um, das war auch immer Teil der Faszination.
Die Probleme, die Sie benannt haben für die Reisen im Universum, sind in der Star Trek-Serie gelöst, also Übergeschwindigkeit mit Warp-Antrieb, mit Beamen und allen anderen Dingen. Das bleibt aber, vermute ich mal, reinste Fiktion.
Nach allem, was wir heute wissen, ist das so, denn die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, die besagt, dass nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum übertragen werden kann. Das gilt eben auch für Funksprüche und dergleichen. Und das bringt uns sogar jetzt schon in unserer heutigen Raumfahrt sozusagen echte spürbare Probleme, wenn wir nämlich ein Signal zu einer Raumsonde auf dem Mars schicken, dann dauert es geschlagene 20 Minuten unter Umständen, bis das Signal überhaupt dort ist. Das heißt, schnell zu reagieren auf eine unerwartete Situation zum Beispiel ist ganz schwierig und naja gut, es ist natürlich nie ausgeschlossen, dass noch irgendeine Tatsache über das Universum dazukommt, die wir heute noch nicht kennen. Aber nach allem, was wir wissen, hätten wir da große Schwierigkeiten, zum Beispiel zum nächsten Stern zu fliegen.
Wenn es die Möglichkeit für Sie gäbe, ohne Millionen auf den Tisch zu blättern, würden Sie fliegen wollen ins All?
Ja, ich würde auf jeden Fall fliegen wollen. Die internationale Raumstation ist ja sozusagen in der Nähe. Das wäre eine wahnsinnig große Faszination und das würde ich sehr gern machen.
Experten aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, aber auch Astronauten beklagen immer so ein bisschen, dass die Faszination für die Raumfahrt, für das All verloren gegangen ist. Sie sind Jahrgang 87. Eigentlich sind sie genau die Generation, die nicht mehr die großen ersten Eroberungen kennengelernt hat. Woher kommt Ihre Faszination?
Also Generation, genau, Ende der 80er geboren. Für mich war in den 90er Jahren der Plan und das Vorhaben, die internationale Raumstation aufzubauen. Das hat mich am meisten mit fasziniert. Es stimmt, es waren nicht mehr die Pioniertaten, ja, der erste Kosmonaut oder die ersten Menschen auf dem Mond. Aber dieser zweite Schritt, dieses, wir bauen das jetzt aus, wir machen das jetzt gemeinsam, wir bauen jetzt einen dauerhaften Vorposten, das war eine tolle Idee. Und einfach mit zuzuschauen, wie russische Raumfahrtagentur, NASA, ESA zusammen die verschiedenen Module hochgebracht haben und dieser Sache sozusagen beim Aufbau zuzuschauen, das hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert.
Was könnten Sie da oben erfahren, was Sie unten auf der Erde nicht erforschen oder kennenlernen könnten, jenseits der ganz eigenen Erfahrung der Schwerelosigkeit?
Zum einen hat man genau diese Mikrogravitation eben, man kann schauen, wie sich Lebewesen oder Flüssigkeiten, verschiedene Materialien dort in dieser Umgebung verhalten. Man kann auch was darüber rausfinden, die kosmische Strahlung, die dort wirkt, vor der wir hier auf dem Erdboden eher abgeschirmt sind. Da gibt es sowohl physikalische als auch physiologische Untersuchungen, also die schauen, wie der Mensch sich im All sozusagen schlägt. Wenn man jetzt mal weiter rausfliegen wollte, müsste man das natürlich wissen. Und darüber hinaus ist alles, was im All stattfindet, für die Erdbeobachtung auch sehr geeignet, ne? Das Klima verändert sich radikal. Wir haben es mit einer großen Erwärmung zu tun und es ist wichtig, auch zu verfolgen, was auf der Erde passiert. Das ist mit Satelliten zwar möglich, aber ein menschliches Auge und die menschliche Spontanität und Flexibilität dabei, Situationen zu beurteilen, die ist auch im Weltraum unersetzlich. Und deswegen ist dieser Vorposten sozusagen, dieser Beobachtungsstandpunkt, den wir als Menschheit dort haben, auf jeden Fall sehr nützlich.
Herr Büker, wäre so ein Projekt wie Mars One für Sie von Interesse, die Besiedlung des Mars ohne Wiederkehr?
Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich habe da neulich mit meiner Partnerin drüber gesprochen und sie war regelrecht erschrocken, dass ich nicht sofort Nein sage. Ich würde aber auch nicht sofort Ja sagen. Es ist einfach eine wahnsinnig vertrackte Frage und ich beneide niemanden, der sich ernsthaft darüber Gedanken macht. Ich kann mir persönlich gesagt nicht vorstellen, dass eine staatliche Raumfahrtagentur ernsthaft in Betracht ziehen würde, jemanden ohne Möglichkeit der Rückkehr rauszuschicken. Es muss letztlich jeder und jede selber wissen, ob man sowas mitmacht, aber da hängt natürlich auch noch mehr dran, was man auch sozusagen als Auftraggeber, als derjenige, der das Raumschiff befehligt und verwaltet, da hängt viel dran.
Bei all den irdischen Problemen, die wir haben, sollten wir schon mal anfangen, uns eine zweite Erde zum Auswandern zu suchen?
Es kann natürlich nicht schaden, einen Plan B zu haben, aber es ist, man kann gar nicht stark genug betonen, wie wichtig es ist, dass wir auf der Erde unseren Lebensraum erhalten, wie wir ihn haben, denn eine zweite Erde, die wäre entweder so wahnsinnig weit weg, dass wir da kaum oder nur über sehr lange Zeit Fuß fassen könnten und das eigene Haus kaputt zu machen, ohne zu wissen, ob es woanders überhaupt noch Häuser gibt, das ist einfach nicht klug.
Im wissenswerten Gespräch heute der Physiker und Buchautor Michael Büker. Sie sind Physiker und daneben natürlich auch Autor von Büchern oder von einem Buch in diesem Fall. Und Sie sind Science Slammer. Jetzt haben Sie wenige Sekunden, um zu erklären, wie funktioniert ein Stern.
Ein Stern ist ein ewiger Kampf um das Gleichgewicht zwischen der Schwerkraft des Gases, was dort aufeinander fallen will, und der gewalttätigen Reaktion im Inneren. Das sind Fusionsprozesse, riesige Hitze, die den Stern nach außen auseinandertreiben will. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, ganz viel Gas will in sich zusammenfallen, will eine kleine Kugel bilden, und dabei will die Reaktion von innen, die Hitze will das Ganze wieder auseinandertreiben. Und wenn wir den Stern sehen, der eine scheinbar unbewegliche Oberfläche hat, dann ist das Gleichgewicht zwischen diesen wahnsinnigen Kräften. Und was man im Radio nicht sehen kann, ist meine Handbewegung dabei. Astrophysiker machen bei jeder Gelegenheit dieses, dass man die Hände so auseinander und wieder zusammen wabern lässt, als hätte man einen Ball in der Hand.
So, dann sind wir beim Weißen Riesen.
Der Weiße Riese ist ein Waschmittel. Wir haben weiße Zwerge allerdings im Universum.
Also, was ist denn ein weißer Zwerg?
Ein weißer Zwerg ist das Ergebnis, wenn dieser Kampf sozusagen gewonnen ist zugunsten der Schwerkraft, wenn die Fusionsreaktion im Inneren des Sterns nicht mehr genug Hitze und Energie aufbringt, um der Schwerkraft entgegenzuwirken, dann sackt der Stern sozusagen in sich zusammen und wird zu einem wahnsinnig dichten kleinen Objekt aus ganz, ganz dicht gepackter Materie, und das ist dann ein weißer Zwerg, der sehr, sehr hell, eben weiß leuchten kann, weil ganz viel Hitze und Energie in einem kleinen Raum gepackt ist.
Und das Schwarze Loch?
Das Schwarze Loch ist...
Da hat der Astrophysiker Günter Hasinger gesagt, da kratzen wir uns am Kopf und wissen eigentlich nicht so ganz genau, was es ist.
Das kann man wohl sagen. Ich weiß es nicht besser als der Rest der Astrophysik. Das ist einfach sozusagen, die Schwerkraft übertrumpft alles. Und die Raumzeit, die verzerrt wird durch so viel Masse an einem Ort. Einstein hat die Formeln dafür aufgestellt, aber die zu interpretieren, selbst Einstein persönlich war davon überrascht, was in seinen Formeln alles drinsteckt. Wir können beobachten, dass schwarze Löcher im Universum die Umgebung um sich herum auf ganz charakteristische Weise beeinflussen und für ganz verrückte Umstände sorgen. Aber reinschauen oder das ganz genau beschreiben, das ist wirklich sehr schwierig.
Wie real ist eigentlich die Astrophysik oder die Kosmologie? Das sind doch oft nur mathematische Berechnungen. Ein schwarzes Loch oder Gravitationswellen können wir nur indirekt sehen oder errechnen, von Menschen erdachte Modelle.
Die Realität der Kosmologie, das stimmt, die muss man sich im Kopf bewusst machen. Und das ist das, was ich wahnsinnig spannend daran finde. Es gibt nichts anzufassen, wie zum Beispiel, wenn irgendwo ein Feuer ist, dann kann ich hingehen und das ist heiß. Aber mir vorzustellen, wie weit unsere Milchstraße von der nächsten Galaxie weg ist, ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie zum Anfassen zu machen. Das heißt, ich nehme die Daten, ich nehme die Erklärungen und Vorstellungen, und in meinem Kopf entsteht dieses Bild, und der Raum um einen rum wird sozusagen wahnsinnig weit, während man sich bewusst macht, wie groß eigentlich alles ist. Und das möchte ich den Lesern natürlich in meinem Buch auch gerne mitgeben. Dieses wahnsinnige Gefühl von, wie klein ist das eigentlich alles hier und wie groß ist das alles da draußen.
Sie haben ja in Hamburg ganz ernsthaft, wie ich vermute, Physik studiert, Astroteilchenphysik, waren dann am Forschungszentrum DESY dort. Da geht es um Teilchenbeschleuniger irdischer, aber auch ganz himmlischer Art. Aber Sie sind der ernsthaften Wissenschaft verloren gegangen, sind Wissenschaftskommunikator, Buchautor, Science Slammer, wie das?
Ja, ich glaube, dass es für mich eine ganz günstige Entwicklung war. Ich war im Labor nicht die größte Leuchte, und es ist eine sehr kleinteilige, eine sehr langwierige Arbeit, dort tatsächlich die Forschung selber zu betreiben. Ich habe Freude daran gefunden, anderen zu erklären, was in der Forschung passiert, was in den Laboren gemacht wird, wofür die Maschinen da sind, was man von denen sehen kann. Und dieses Weitergeben, dieses Wiedergeben der Faszination, das ist für mich genau das Richtige. Und das Buch ist eine schöne Gelegenheit. Und wann immer ich auf der Bühne stehen kann und Physik erklären, dann ist das für mich eine große Erfüllung.
Kann man Sie demnächst mal hier in der Region erleben?
Wann der nächste Science Slam ist, ist noch nicht klar. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, zum Beispiel wie hier im Radio zu Gast oder einfach mit dem Buch selbst. Und dann kann man auch auf meiner Internetseite rausfinden, wann mal wieder ein Auftritt ansteht.
Und das nächste Buchprojekt schon in Planung?
Weiß ich noch nicht, welcher Verlag da jetzt wie viel wissen soll. Nein, es gibt natürlich viele Ideen. Ich schaue dann halt, wo ich einen Partner dafür finden kann. Also es soll auf keinen Fall das letzte Buch geblieben sein.
Danke an Michael Büker, Physiker, Science-Slammer und Buchautor. Gerade im Ullstein Verlag erschienen. Ich war noch niemals auf Saturn. Die Wissenswerte mit Thomas Prinzler. Jetzt hier die Inforadio Nachrichten, Wetter. Doch zunächst der Verkehr.